أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة البقرة 197 bis 203. Diese Ayat handeln von einem der Säulen des Islam, und zwar von der Pilgerfahrt, Al-Hajj. Bevor wir die Ayat lesen, damit wir die Ayat einfach ein wenig besser verstehen können, werden wir kurz darüber sprechen, wie Al-Hajj, also die, was wir die große Pilgerfahrt nennen oder die Pflichtpilgerfahrt, wie die im Ganzen unternommen wird. Was die Rituale sind, die bei dem Besuch Mekkas in diesem Fall erfüllt werden müssen, damit die Hajj akzeptiert ist, damit es eine Hajj ist, die von Allah in dieser Form vorgeschrieben war. Und das ist nur in Kürze. Natürlich, bevor jemand Hajj macht, soll er sich natürlich noch etwas einiges anlesen oder auch einen wissenden Menschen darüber fragen, inwiefern er gewisse Dinge zu erfüllen hat. Hajj ist also von den Säulen des Islam. Wir wissen, der Islam ist auf 5 Säulen aufgebaut und davon ist eine immerhin die Hajj bei Möglichkeit, und wir haben das letzte Mal, glaube ich, darüber gesprochen oder vorletzte Mal, was das ist, bei Möglichkeit, also wenn man gesund ist, bei Verstand ist, wenn man die finanziellen Mittel dafür hat, auch finanzielle Mittel hat, die Angehörigen, die man hinterlässt, die auch zu versorgen, etc., etc., wenn das alles möglich ist, dann die Hajj zu erfüllen. Und es ist mindestens einmal im Leben Pflicht, natürlich, wenn man kann. Und für eine vollkommene Hajj, also wo alle Rituale und die Absicht alles korrekt war, ist die Belohnung das Paradies. Das erfahren wir aus einem Hadith. Und für Frauen und auch für alte Menschen ist die Belohnung für Hajj so wie bei Dschihad. Und in einem Hadith erfahren wir, dass wer, obwohl er kann, nicht Hajj macht, über ihn sagt Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dass für ihn ist gleich, ob er als Jude oder als Christ stirbt. Also weil er so eine große Säule des Islam einfach vernachlässigt hat, obwohl er konnte, eine Säule des Islam, nicht nur einfach eine Pflicht, sondern eine Säule, auf die der ganze Islam aufbaut, für den ist gleich, ob er Jude oder Christ, als Jude oder Christ stirbt. Und Hajj hat viele Nutzen und viele Weisheiten, die wir überhaupt nicht hier alle erfassen können. Und jeder wird dazu ermuntert, über die Weisheiten von Hajj und die einzelnen Rituale natürlich nachzudenken. Auf jeden, der Besitz, Gesundheit, Verstand und der schon also erwachsen ist, ein erwachsener Muslim ist, und zwar im Islam wird man nicht ab 18 erwachsen, sondern wenn man baligh ist, also wenn man gewisse Kriterien schon erfüllt hat, für den ist es Pflicht, und für die Frau ist noch eine weitere Pflicht, dass sie einen Mahram bei dieser Reise bei sich haben sollte. Ab bestimmten Punkten, die sich um Mekka herum befinden, die man Miqat nennt, ist es notwendig, Ihram zu haben. Also wenn man Mekka betritt, mit der Niyya Umrah oder Hajj zu machen, dann sollte man Ihram haben. Ihram ist dieser rituelle Zustand, der bei den Männern auch an der Kleidung zu erkennen ist. Und dann sind einige Dinge verwehrt, wie das Nägelschneiden oder das Benutzen von Parfüm etc. Für die Frauen gibt es keine besondere Kleidung. Sie müssen nur die Regeln des Hijab erfüllen. Also sie müssen nicht unbedingt weiß tragen bei Hajj, aber sie müssen natürlich die Hijab-Regeln erfüllen. Nur sollten sie nicht einen genähten Niqab, also nicht einen genähten Schleier für das Gesicht tragen, sondern diese Funktion, also das Gesicht zu bedecken, mit einem ungenähten Tuch erfüllen. Wir erfahren von einer Aussage von Aisha radiallahu an, dass wir waren im Ihram und wir waren unterwegs mit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam und die Karawanen kamen an uns vorbei. Und wenn eine in unserer Nähe war und vorbeiging, dann zogen wir die Tücher über unser Gesicht und wenn sie wieder weg war, öffneten wir wieder die Gesichter. Ja, also so kann man das machen, aber genähte Dinge sollte man vermeiden. Die von außerhalb kommen, also zum Beispiel jetzt aus unseren Ländern oder von Weitem, die nicht in Mekka wohnen, die machen normalerweise oder meistens Hajj Tamattu. Und das ist diese Art von Hajj, wo man mit zwei Ihram, also zweimal die Niyya für Ihram macht, und mit jeweils einem Ihram Umrah und dann den Ihram löst und dann nochmal Ihram macht und Hajj erfüllt. Oder Hajj Qiran gibt es auch, mit einem Ihram Ihram Umrah und Hajj zu machen. Und die Leute, die dort ansässig sind, die dort leben, die machen normalerweise Hajj Ifrat, also nur ein Ihram, ein Hajj ohne Umrah zu machen. Wenn man den Ihram angelegt hat, also diesen rituellen Zustand angelegt hat, Dann sollte man viel Talbiya sprechen, Labbaik Allahumma Labbaik, das habt ihr bestimmt alle schon mal gehört. Und das ist ein sehr empfohlener Dhikr in diesem Zustand. Und das sollte man sagen, bis dass der Tawaf anfängt, also bis man dann die Moschee in Mekka betreten hat, und zwar nach Sunna betreten hat, also mit dem rechten Fuß zuerst eine bestimmte Dua sprechen, die ihr nachlesen könnt, inshallah, und dann mit dem Tawaf beginnt. Der Tawaf beginnt mit bei dem schwarzen Stein, Hajar al-Aswad, und den sollte man nach Möglichkeit berühren, küssen. Aber normalerweise ist auch so viel da los, und besonders für Frauen, sollten die sich nicht in die Männer reinmischen, ist es auch genug, wenn man mit einer Hand Richtung schwarzer Stein weist. Und Bismillah Allahu Akbar, und dann den Tawaf beginnt. Und der Tawaf sind 7 Runden, also 7 Umdrehungen der Kaaba. Und es ist auch Sunnah, der Rukun Yamani, das ist die andere Kante von der Kaaba, von diesem Haus, ihn zu berühren, wenn es möglich ist. Ansonsten muss man ihn nicht berühren. Und von Rukun Yamani, also von der einen Kante bis zur anderen Kante, das, wenn man dann da ist, dann erfährt man das, wo das genau ist, gibt es keine besondere Dua, nur sollte man viel diese Dua sprechen, Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azab an-nar, und natürlich ansonsten auch viel Dhikr und nicht unnötiges Reden im Tawaf, weil Tawaf ist auch eine Ibadah, so wie das Gebet. Man kann zwar reden, das ist nicht völlig verboten, aber man sollte sich davon enthalten, Unnötiges zu sprechen. Wenn der Tawaf zu Ende ist, sollte man bei Maqam Ibrahim, darüber haben wir schon gesprochen, 2 Raka' beten, wenn es möglich ist. Ansonsten kann man das irgendwo im Haram verrichten, diese 2 Gebete. Besonders für Frauen, dass sie nicht jetzt auf jeden Fall sich dort unter die Männer auch mischen oder auch nur an dieser Stelle diese 2 Raka verrichten müssen. Nein, das ist überall möglich. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam las in der ersten Raka Surat al-Kafirun, in der zweiten Raka Surah Qul Huwallahu Ahad. Dann nach Möglichkeit, das muss nicht sein, kann man von dem Wasser Samsam trinken und dabei auch Dua machen. Dann geht es zu Safa und Marwa. Darüber haben wir auch schon gesprochen, diese 2 Hügel und warum das Pflicht ist, da Sa'i zu machen, also hin und her zu gehen. Und man beginnt bei Safa mit dem Sa'i. Das sind 7 Mal, also hin und her, also einmal hin ist einmal und dann wieder zurück 2 Mal etc., bis man 7 Mal hin und her erfüllt hat, Sa'i gemacht hat. Für Männer, die müssen an einer bestimmten Stelle ein bisschen schneller gehen, für Frauen, die gehen immer gleich schnell oder können immer gleich schnell gehen. Und bei Safa sollte man oder nach Möglichkeit so hoch steigen, dass der Blick auf Baytullah fällt. Das ist heute sehr schwer, weil so viele Hindernisse dazwischen sind. Und Dua sprechen, die in der Sunna gelehrt wird, die man auch nachlesen kann in diesen Hajj-Büchern oder auch in Hisn al-Muslim, denke ich. Wallahu a'lam. Dann die Haare kürzen. Und das heißt nicht, dass man die gesamten Haare auch kürzen muss. Für Frauen reicht, wenn sie ein paar Büschel von ihren Haaren kürzen. Und der Ihram ist nun, kann jetzt geöffnet werden. Geöffnet nicht im Sinne von, wie man Kleidung öffnet, sondern dieser rituelle Zustand kann jetzt abgelegt werden. Die Umrah ist vollendet. Die Umrah ist vollendet und jetzt wartet man quasi, bis dass die Hajj-Tage beginnen. Am 9. Dhul-Hajj, also 9., am 8., Entschuldigung, am 8. Dhul-Hajj, also am 8. Datum des Monats Dhul-Hajj, den nennt man Yom Tarwiyah, also der Tag, und Tarwiyah heißt wörtlich Kamele trinken. Also der Tag, wo man die Kamele tränkt. Und das taten die Araber als Vorbereitung für Hajj, dass ihre Kamele halt gut getränkt waren, damit sie Hajj gut durchstehen würden. Ja, wir tanken heute unsere Autos voll oder vielleicht andere Dinge, aber der Tag wird auf jeden Fall Yom Tarwiyah genannt. Mit den Worten Labbaik Hajjan, also die Niyya machen, Absicht machen, dass man jetzt Hajj Ihram anlegt, legt man halt den Ihram an, diesen rituellen Zustand eignet man sich an, die Männer auch mit diesen bestimmten Kleidern, die Frauen mit diesen bestimmten Einschränkungen, dass man nicht Nägel schneiden darf etc. Das muss man sich natürlich dann auch genau anlernen, was Ihram brechen würde, und viel Labbaik sprechen, also viel Talbiyah sprechen, und das ist der beste Dhikr in diesem Zustand. Vor dem Duhur Gebet oder vor der Zeit von Duhur soll man dann von Mekka nach Mina gehen. Wenn man wegen Stau oder weil so viel los ist, ein wenig später kommt, erst abends der Ort ankommt, ist es auch okay. Aber an sich sollte man vor Dhuhr nach Mina kommen und dort 5 Gebete verrichten. Dhuhr, Asr, Maghrib, Isha und dann nächster Tag Al-Fajr. Und dann beginnt also der 9. Dhul-Hijja und das ist der Tag von Arafah. Und wir werden gleich im Hadith noch lesen, dass Al-Hajju, also Hajj ist Arafah, das ist die Hauptpflicht, Arafah zu erleben, zu erfüllen, diesen Tag. Und zwar wie? Nach Sonnenaufgang verlässt man Mina Richtung Arafah und dabei spricht man viel Talbiyah, macht viel Dhikr. Das ist alles, wir befinden uns also ganze Zeit, diese ganze Hin- und Hergeherei, das ist alles Ibadah. Gegen Mittag hört man sich dann die Khutbah dort an, die Rede von dem Imam dort und dann wird Dhuhr und Asr Gebet verrichtet, also zusammen, so wie man auf der Reise betet. Nach der Dhuhr-Zeit bis Sonnenuntergang dort zu stehen, also auf dem Berg Arafah selbst und natürlich auch in dem Gebiet um den Berg herum, weil natürlich können nicht alle auf einmal auf dem Berg stehen, zu stehen Richtung Qibla und viel Dua zu sprechen ist Sunnah. Natürlich kann man auch sitzen, aber Rasulullah, über ihn wird überliefert, dass er die ganze Zeit dort stand, Richtung Qibla mit erhobenen Händen und Dua machte, Dua machte, Dua machte. Ja, also man sollte diese Zeit auch nutzen. Diese Wukuf Arafah ist Fard, ist Pflicht, also ist die Säule von Hajj, wenn man so will. Wenn die verpasst wird, dann gibt es kein Hajj. Und das kann man auch nicht nachholen oder so. Also wenn das verpasst wird, dann gibt es kein Hajj. Viel Dua machen, viel Dhikr machen und sich auch vielleicht vorher anlesen, was das Beste ist, was man dort sagen kann, welche Dhikr am beliebtesten ist. Und an diesem Tag, aus Hadithen erfahren wir, an diesem Tag werden die meisten Leute aus dem Feuer befreit. Und das ist für Shaitan der schlimmste Tag. So ungefähr heißt es im Hadith. Und die Hujjat, also die Leute, die Hajj machen, die dort stehen am Tag von Arafah, sollten nicht fasten. Aber für alle anderen, die nicht an diesem gesegneten Tag dort selber teilnehmen können, ist es sehr gut, diesen Tag zu fasten. Aus einem Hadith erfahren wir, dass die Sünden von 2 Jahren vergeben werden, wenn man diesen Tag fastet. Wenn Sonnenuntergang ist, an diesem Tag von Arafah, dann bevor das Gebet verrichtet wird, geht man in Ruhe und in Würde los von Arafah Richtung Muzdalifah. Das sind alles Namen von Gebieten, die sich unweit, also in der Nähe von Mekka, befinden. Richtung Muzdalifa. Und dort wird dann also die Nacht vom 9. zum 10. Dhul-Hijja verbracht. Und es ist von der Sunna auch einen Teil der Nacht zu schlafen. Also nicht da wieder ganz wach zu bleiben oder zu denken, dass man jetzt nicht schlafen dürfte. Nein, es ist auch von der Sunna erwiesen, dass man dort jetzt schlafen kann oder sollte. Maghrib und Isha wird natürlich dann dort gebetet. Dann ist nächster Tag Fajr, 10. Dhul-Hijja. Und dieser Tag wird Yawm al-Nahr genannt, der Tag des Opferns. Und an diesem Tag ist es auch Sunnah, stehend, also das Stehen ist Sunnah, Richtung Qibla und wieder Dua zu machen, bis nach Sonnenuntergang, nach Sonnenaufgang das Licht sich verbreitet. Also in Mash'ar al-Haram, also Muzdalifa, dieses ganze Gebiet, das sich dort befindet, zu stehen, Dua zu machen und dann, wenn das Licht sich verbreitet, wenn der Tag, also die Sonne hoch steht, dann Talbiyah lesend, Talbiyah sprechend von Muzdalifa wieder los nach Mina. Also quasi man macht so einen Kreis schließen. Und das ist jetzt also der Tag des Opferns, 10. Dhul-Hijja. In Mina wird dann diese Jamra al-Aqaba, diese eine dieser 3 Säulen, die Shaitan repräsentieren, die wird dann gesteinigt. Okay, also die weiteste, Aqaba heißt weiteste oder entfernteste Jamarat wird gesteinigt. Dann wird geopfert, also man opfert ein Tier, dann wird sich rasiert, für Männer oder Haare gekürzt, für Frauen, oder auch man kann auch rasieren oder Haare kürzen. Und diese Reihenfolge von steinigen, opfern oder Haare rasieren und kürzen, die kann auch variieren. Aus Hadith erfahren wir, dass verschiedene Leute zu Rasulullah zusammen kamen und sagten, ja Rasulullah, ich habe erst das gemacht und dann das und dann das. Der andere sagte genau umgekehrt und Rasulullah zusammen sagte, kein Problem, kein Problem. Also das ist alles möglich, wenn der Tag einmal angebrochen ist und diese Zeitpunkt angekommen ist, wo man opfern kann, dann kann man auch erst opfern, dann rasieren oder erst rasieren, dann opfern. Das ist okay. Dann nach Mekka oder dann, wenn man dann in Mekka ist, dann wird Tawaf Ifada gemacht. Das ist auch ein Teil von Hajj, der muss sein. Wenn das am selben Tag nicht mehr möglich ist, ist es auch möglich, das am nächsten Tag zu machen und für die Frauen auch, die sich vielleicht im Zustand von Haid, also in der von Periode befinden, ist es auch möglich, dann nach Erlangung der Reinheit das nachzuholen oder zu erledigen. Das ist auch okay. Und das ist Pflicht. Dieser Tawaf ist Pflicht. Mit diesem Tawaf ist der Ihram jetzt vollständig gelöst. Bis jetzt, also bis zu diesem Tawaf, war der Ihram nicht vollständig gelöst. Also ehelicher Verkehr wäre bis jetzt nicht möglich gewesen. Aber mit diesem Tawaf ist auch der letzte Teil von Ihram gelöst. Dieser rituelle Zustand wird aufgelöst und man kann sich wieder wie vorher verhalten. Dann beginnen also die 11., 12., 13. Datum des Monats Dhul-Hajj. Diese Tage werden Ayam Tashriq genannt. Und in diesen Tagen soll man essen, trinken und viel Dhikr machen. Wer in, dort verbleibt, soll die Nächte in Mina verbringen. Ja, tagsüber kann er nach Mekka und auch andere, also Tawaf machen und andere Ibadat machen. Nachts wird in Mina verbracht. Und wer 11. und 12. bleibt, und auch noch 13., das ist gut. Und wer 11. und 12. nur bleibt, das ist auch gut. Das werden wir gleich in der Aya auch lesen. Ist beides okay? Oder haben wir letztes Mal, glaube ich, gelesen, dass beides okay, nur die ersten zwei Tage dort zu verbringen oder auch noch den dritten mitzubleiben. An diesen Tagen werden alle drei Jamarat, diese Säulen, die die Shaitan repräsentieren, Ula, Wusta und Aqaba, werden alle je mit 7 Steinen gesteinigt. Ja, und das macht man ja, weil Ibrahim a.s., als er seinen Sohn opfern wollte und als er auch Hajjriten erlernte von Jibril a.s., erschien ihm Shaitan und versuchte ihn davon abzulenken und abzuhalten. Und er steinigte Shaitan, vertrieb ihn mit diesen Steinen. Deswegen machen wir auch diese Sunna von Ibrahim a.s. und sie ist Teil von Al-Hajj. Diese Steinigung oder Steine werfen kann für Kranke oder Alte kann durch Vertretung gemacht werden. Also jemand macht das für die, das ist auch okay, wenn jemand krank oder alt ist oder das selber nicht machen kann. Opfern ist Pflicht. Wer nicht opfern kann, das haben wir schon gelesen, der soll dann 10 Tage fasten, 3 Tage, wenn er dort ist und 7, wenn er zurück nach Hause kommt. Und damit sind dann die Riten von Hajj zu Ende. Und eine letzte Sache bleibt, den Tawaf beim Verlassen von Mekka. Wenn die Frau aber zum Beispiel jetzt in Periode sich befindet oder das nicht machen kann, dann ist das auch okay. Aber ansonsten sollte man das machen. Und das ist Al-Hajj, eine Säule von Islam. Und wir werden gleich lesen, dass sie durchwirkt ist oder bestimmt ist von vor allem zwei Sachen. Zikrullah, viel Allah gedenken und Taqwa, Gottesfurcht gegenüber von Allah. Dann kommen wir zu den Ayat. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Vers 197. Al-Hajj ashhurun ma'lumat. Faman farada fihinna al-Hajj فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقوني يا أولي الألباب. Die Zeit der Pilgerfahrt sind bekannte Monate. Bekannt? Uns sind sie wahrscheinlich nicht bekannt, aber inshallah werden sie gleich, wenn wir das gelernt haben, ein wenig bekannter sein. Wer in ihnen die Durchführung der Pilgerfahrt beschlossen hat, der darf keinen Beischlaf ausüben, keinen Frevel begehen und nicht Streit führen während der Pilgerfahrt. Und was ihr an Gutem tut, Allah weiß es und versorgt euch mit Reisevorrat, doch der beste Vorrat ist die Gottesfurcht. Und fürchtet mich, o die ihr Verstand besitzt. Subhanallah. Al-Hajju ashhurum ma'lumat. Also Hajj ist, wie wir schon sagten, eine Pflicht, eine Säule des Islam. Und wenn wir das nochmal uns erinnern, dass wir die ganzen Ayat ja lesen wollten im Kontext von, was die Frömmigkeit ist. Also Allah hat subhanahu wa ta'ala uns erklärt, was Frömmigkeit nicht ist, laysal birru, etc. etc. Und dann uns an verschiedenen Punkten jetzt aufklärt, uns erklärt, was denn dann Frömmigkeit ist, was die Aufgabe der Umma, der von Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, die letzten Träger der Botschaft von Allah, was ihre Aufgaben und ihre Pflichten sind. Und davon ist eine ganz große Pflicht die Hajj und das richtige Verständnis von Hajj. Und die Monate von Hajj, in denen Hajj verrichtet wird, sind Shawwal, Dhul-Qa'da und Dhul-Hijja. Also in denen wird dann, also Hajj selber ist natürlich nur in Dhul-Hijja, aber in Shawwal kann man schon die Niyya fassen, die Absicht treffen, Hajj zu verrichten, wenn die Zeit dafür ist. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt, faman farada fihinna, farada heißt ja eigentlich, wer Pflicht macht. Also wer sich zur Pflicht macht, das heißt, wer die Absicht trifft oder wer den Ihram annimmt. Für ihn wird dann automatisch Pflicht, dass er jetzt die Hajj auch durchführt. Und wer das also macht, diese Niyya und den Ihram anlegt, für den gelten dann bestimmte Regeln. Hajj ist nicht nur einfach eine Reise, wo man einfach mit der Masse hinterherläuft, dass alle gehen jetzt da lang, da gehe ich auch da lang, alle steinigen jetzt, dann steinige ich auch. Nein, Moment mal, da kommt ein bestimmtes Benehmen, was in Hajj besonders trainiert wird. Also das sind Regeln, die eigentlich immer gelten, aber in Hajj wird das besonders trainiert und man ist sich vielleicht noch bewusster, diese Dinge zu vermeiden, weil man auch um seinen Ihram fürchtet, um diesen rituellen Zustand fürchtet. فَمَنْ فَرَدَ فِيهِنَّ الْحَجَّ Wer den Ihram anlegt, wer die Niyyah macht, Hajj zu machen, فَلَا رَفَتَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ Dann muss er vor drei Sachen besonders aufpassen. Dann darf keinen Beischlaf ausüben, also keinen ehelichen Verkehr ausüben, keinen Frevel begehen und nicht streitführend während der Pilgerfahrt. Also, فَلَا رَفَتَ Rafata haben wir schon mal bei dem Wort, bei dem Thema Siyam gehabt, das Wort. Das ist alles, was von, also wörtlich heißt Rafat, alles, was von der Begierde motiviert wird. Also damit ist der eheliche Verkehr gemeint. Kein Fusuq, das ist der Ungehorsam. Alles Sündige und selbst jemanden zu beschimpfen wäre auch schon Fisq. Fusuq wäre alles das zu lassen, was Wajib ist, also die Pflichten zu verlassen und die Haram, die verbotenen Dinge zu tun. Das wäre alles Fisq. Und das darf man alles nicht, wenn man Ihram angelegt hat, wenn man Hajj machen möchte. Und kein Jidal, das fällt eigentlich auch schon unter Fisk, aber es wird trotzdem nochmal extra erwähnt, kein Streiten. Kein Streiten, und das ist besonders auf so einer Reise, sowieso ist man auf Reise, man ist fern von zu Hause, dann so viele Leute, so viele Entbehrungen, man muss alles Mögliche ertragen, weil du kannst nicht nur mit denen sein, die du gerne magst oder mit denen du normalerweise wählen würdest, deine Freizeit zu verbringen. Da musst du alles Mögliche ertragen, dir im wahrsten Sinne des Wortes auf die Füße treten lassen, aber trotzdem halte dich zurück, kein Streit, wenn du auf Hajj bist. Also Geduldstraining. In einem Hadith von Bukhari Muslim heißt es, dass man حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه Dass wer Hajj macht zu diesem Haus und nicht Rafath, also nicht dieser eheliche Verkehr oder auch, wir werden gleich noch genau lesen, was das ist, und nicht Fisq gemacht hat, also nicht ungehorsam, keine Leute beschimpft, keine schlechten Sachen gemacht, der kommt aus seinen Sünden raus, so wie an dem Tag, an dem seine Mutter ihn geboren hat. Also wie ein neugeborenes Baby, frei von Sünden, kann ganz neu anfangen, weil er diese Sache durchgestanden hat, auf die korrekte Art und Weise durchgemacht hat. وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ Und was immer ihr an Gutem tut. Jetzt seht ihr, drei Dinge waren verboten und dann das Gute ist offen. Was immer ihr an Gutem tut. Ob ihr Sadaqa gibt, ob ihr Dhikr macht, Dua sprecht, ob ihr auch dort euch hinsetzt und miteinander lernt oder alleine lernt. Ja, die Früheren gingen auch zu Hajj, um auch bei großen Schuyuch etwas zu lernen. Ja, die Leute sind extra dorthin gereist. Sie wussten, dort kommen viele wissende Leute zusammen und dort werde ich einiges lernen können. Also alles, was ihr an Gutem tut, Allah kennt es, Allah weiß es und wird euch natürlich dafür belohnen. Und das zeichnet also Al-Hajju Ashhurun Ma'lumat, so wie Gebet spezielle Zeiten hat. Das Fajr-Gebet hat eine bestimmte Zeit, das Mittagsgebet hat eine bestimmte Zeit. So hat auch Hajj, diese große Pflicht von Allah, eine bestimmte Zeit. Nämlich wird in bestimmten Monaten der Ihram angelegt, nicht einfach davor. In bestimmten Monaten wird die Absicht dafür gefasst. Und das sagen Ibn Abbas und Mujahid. Und Ibn Abbas sagt sogar, dass man soll nicht Ihram machen, bevor die Hajj-Monate anfangen. Und er zitiert dabei diese Ayah. Und Rafat, wollten wir nochmal erklären, Rafat ist der Geschlechtsverkehr, natürlich ist damit gemeint, aber auch alles, was dazu führt. Alles, was dazu führt. Ibn Amr sagte, Rafat ist der Geschlechtsverkehr, also ehelicher Verkehr, oder das auch mit der Zunge zu erwähnen. Also auch darüber zu sprechen, für Mann oder Frau, wäre auch schon Rafat, auch das ist also untersagt. Also völlige Kontrolle, sich wirklich zurückhalten, auch in dieser Hinsicht. Tawus sagt sogar, also Ibn Kathir zitiert Tawus, dass Rafat ist auch, wenn jemand sagt, wenn mein Ihram zu Ende ist, dann werde ich zu meiner Frau gehen. Also werde ich diese Rafat vornehmen. Selbst das auszusprechen, obwohl man das nach dem Ihram machen möchte, ist auch schon Rafat. Also wirklich nichts damit zu tun haben, wirklich ein paar Tage völlig körperunorientiert zu leben. Außer natürlich Essen und Trinken, weil man darauf nicht verzichten kann. Aber ansonsten seinen Körper mal ein paar Tage zu ignorieren, das ist diese Übung, die in Ihram geleistet werden soll. Und Fusuq ist Ungehorsam. Und auch, aus einem Hadith erfahren wir, was Fisk noch ist, auch ungehorsam im Sinne von andere zu beschimpfen. In einem Hadith heißt es, Sibabul Muslimi Fusuqun wa Qitaluhu Kufr, das Beschimpfen eines Muslims ist Fusuq, Fiskun ist Fisk und das Töten von ihm ist Kufr. So ungefähr heißt es in einem Hadith, wallahu alam. Und Jidal, kein Jidal, das heißt natürlich streiten, argumentieren. Und was ist das genau? Ibn Mas'ud erklärt das auf eine sehr schöne Art und Weise. Das Jidal ist, also was man auch im Ihram nicht machen soll, wenn man die Hajjaniyya gefasst hat, das heißt mit deinem Gefährten so lange diskutieren, so lange streiten, bis er zornig wird. Subhanallah, was für ein schöner Maßstab für das Lassen, für das Ablassen von Streit, dass manche sagen ja, nee, ich wollte ja nur mal argumentieren oder darf man jetzt gar nichts mehr sagen, ich wollte ja nur mal über eine Sache reden und so. Ja, aber höre deine Rede auf, wenn du merkst, der andere wird zeigt seinen Unmut darüber oder wird zornig. Und da besonders in Hajj soll man also besonders darauf achten, weil im Koran steht, wer Hajj machen will, diese drei Dinge dürfen auf keinen Fall passieren. Und das ist dann quasi eine richtige Übung, endlich mal auf die Gefühle anderer zu achten. Hier, wie Ibn Mas'ud sagt, das heißt, Jidal ist, mit deinem Gefährten so lange zu streiten, bis er zornig wird. Ja, normalerweise im normalen Leben achten wir eigentlich immer nur auf unseren Zorn, auf unseren Unmut. Ja, ich bin jetzt beleidigt, mir wurde etwas Schlechtes gesagt. Wir sind immer von uns selber so eingenommen, dass wir gar nicht darauf achten können, was die anderen denn gerade erleiden. Und in Hajj ist genau umgekehrt, du sollst jetzt mal darauf achten, mit deinem Jidal nicht so weit gehen, mit deinem Reden oder Diskutieren nicht so weit gehen, dass der andere zornig wird. Ansonsten hast du dich dieser Sünde, dieses Jidals, schuldig gemacht und musst fürchten für deinen rituellen Zustand. وَتَزَوَّدُوا und versorgt euch. Nehmt Reiseproviant mit. Also, das auf einer Reise mithaben, was nötig ist, um die Reise zu überstehen, ohne andere Leute zu befragen, ohne andere Leute anbetteln zu müssen. Und da gibt es eine Überlieferung, dass die Jemeniten, die pflegten, zur Zeit des Propheten, zu Hajj zu kommen, und dort dann fingen sie an zu betteln. Und sie sagten, wir vertrauen auf Allah, er wird uns schon geben. Also von vornherein kamen sie ohne Proviant, mit dieser Einstellung, dass wir vertrauen auf Allah, er wird uns schon geben. Schließlich machen wir Hajj um Allahs Willen, deswegen wird er uns auch versorgen. Und wenn sie dann dort waren, das ist von Ibn Abbas, was ich euch erzähle, wenn sie dann dort waren, fingen sie an zu betteln. Und das soll man natürlich nicht machen. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, versorgt euch, das entspricht nicht gegen der Frömmigkeit, also es nicht widerspricht der Frömmigkeit nicht, dass ihr auch Reiseproviant mitnehmt, damit ihr euch zurückhalten könnt, damit ihr nicht andere belästigen müsst, nicht andere anbetteln müsst. Aber vergesst auch nicht, وَخَيْرِ وَتَزَوَّدُ فَإِنَّ خَيْرِ زَادِ التَّقْوَى. Und die beste Versorgung, der Rest der Vorrat, der beste Reiseproviant ist die Gottesfurcht. Also nicht nur an die an den Proviant dieser Welt denken, sondern auch an den Proviant, an die Reise, den Reiseverzehr für das Jenseits, und das ist die Gottesfurcht, wo uns nicht mehr Nahrung fehlt, sondern wo uns die Gottesfurcht fehlen wird, ohne die wir im Jenseits nicht weiterkommen oder nicht an das Ziel gelangen, an das wir gerne gelangen würden. وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ, und fürchtet nicht, habt Gottesfurcht gegenüber mir, ja ulil albab, o die Besitzer des Verstandes. Und Verstand und Taqwa wird also in einem Satz erwähnt, und das gehört auch wirklich zusammen. Jemand, der wirklich Verständnis hat, der seinen Verstand benutzt, der wird Allah auch fürchten. Der wird alles tun, um Allahs Zufriedenheit zu bekommen, und alles von allem Abstand nehmen, was Allahs Unzufriedenheit erregen könnte. Ibn Kathir sagt, das Wort Daquni, das fürchtet meine Bestrafung, wenn ihr nicht an diese Gebote euch haltet oder sie leugnet, subhanallah. Ja, und die meisten Menschen nehmen das überhaupt nicht ernst. Sie achten vielleicht darauf, dass man nicht Nägel schneidet im Ihram, oder auf diese äußerlichen Dinge wird sehr geachtet. Aber diese innerlichen Dinge, dieses Nichtstreiten, nicht jemanden beschimpfen, nicht ungehorsam machen, diese anderen Dinge, werden eher gering geachtet. Und dann erwähnt Allah subhanahu wa ta'ala ein weiteres Missverständnis, oder stellt es klar, dass laysa alaykum junahun an tabdaghu fadlan min rabbikum. Das, es ist keine Sünde auf euch. Junahun ist Sünde. Es ist keine Sünde für euch, dass ihr nach der Huld von eurem Herrn trachtet. Nach der Huld von eurem Herrn. Und damit ist der Verdienst gemeint. also nach materiellem Verdienst. Und Ibn Abbas radiallahu anh sagt dazu, dass die Sahaba, die Gefährten des Propheten sallallahu alaihi wasallam, sie mochten es nicht, während der Hajj Handel zu betreiben, also kaufen und verkaufen, um Gewinn zu erzielen, weil sie dachten, das wären Tage des Zikrs. Und daraufhin wurde diese Aya offenbart. Und wir hatten schon mal gesagt, dass für die Araber der Jahiliyyah war ja Hajj neben Verrichtung einiger Rituale vor allem ein großer Markt geworden. Ein großer Jahrmarkt, kann man sogar sagen, viel Spektakel, es wurde viel gehandelt und deswegen dachten die Sahaba, dass nein, das sind Tage von Dhikr und wie ist das? Können wir jetzt trotzdem noch handeln? Können wir trotzdem diese Tage, weil so viele Leute zusammenkommen und man kann viel kaufen, viel verkaufen, kann man diese Tage trotzdem noch für diesen weltlichen Nutzen benutzen? Und Allah SWT sagt, ja, das ist kein Problem, laysa alaykum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum, das kommt ja auch von eurem Herrn. Dass ihr auch die Huld von Allah, dass er euch materielle Versorgung gibt und dass ihr danach strebt, ist okay, aber natürlich soll man dabei den Zikrullah, das Gedenken an Allah, nicht vernachlässigen oder für zweitrangig halten. Da gibt es eine Überlieferung auch, dass jemand fragte Ibn Umar, radiallahu an, das wird in Ibn Kathir auch erwähnt, dass wir betreiben Handel während Hajj und ist unser Hajj noch akzeptiert, weil wir das machen? Und Ibn Umar radiallahu anhu sagte, das macht ihr nicht Tawaf, steht ihr nicht am Tag von Arafah, steinigt ihr nicht und rasiert ihr euch nicht, also mit anderen Worten, erfüllt ihr die Rituale nicht? Und wir sagten daraufhin, ja, das tun wir. Und Ibn Umar sagte, jemand kam zu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mit derselben Frage wie ihr. Und er antwortete nicht, bis dass die Aya durch Jibril herabgesandt wurde. Dass laysa alaykum junahun an tabdaghu, dass ihr nach der Gunst eures Herrn strebt. Also das ist okay, nebenbei auch noch Handel zu betreiben, diese Tage zu nutzen, um Allahs Huld in dieser Form, in dieser materiellen Form zu erlangen. Aber natürlich darf man nicht zum anderen Extrem gelangen und diese Tage nur noch als Handel oder Marktplatz verstehen. Und das zeigt uns auch eine so schöne Eigenschaft von den Gefährten des Propheten, sallallahu alaihi wasallam, dass sie nichts übernahmen von der Jahiliyya, ohne vorher zu forschen, ob das dann okay wäre. Ja, und das müssen wir auch wirklich bedenken. Man unterschätzt das manchmal. Man denkt, ja, ich bin jetzt Muslim geworden oder manche von uns haben angefangen zu praktizieren, sind ernsthafter geworden in ihrem Islam. Und das heißt jetzt automatisch, dass ich mich islamisch benehmen werde. Das heißt jetzt automatisch, weil ich bete ja, ich faste ja und ich habe relativ viel Wissen. Deswegen werde ich mich auch in den anderen Dingen schon islamisch benehmen. Aber man unterschätzt wirklich, wie viel Einfluss die Vergangenheit von jedem von uns auf uns hat. Wo wir aufgewachsen sind und mit wem wir zu tun hatten, wie wir erzogen wurden. Das sind alles Dinge, die uns geprägt haben. Und da muss jedes Einzelne erstmal in dieses Filter des Islam gelegt werden und gesiebt werden. Und man muss erstmal sehen, hält das überhaupt den Kriterien des Islam stand? Oder ist das Jahiliyya und ich muss das ablegen? Die Art und Weise, wie ich meine Familie behandle, die Art und Weise, wie ich mich ernähre, die Art und Weise, wie ich meine Freizeit verbringe, ist das von Jahiliyya oder ist das von Islam? Und da muss man wirklich sehr ehrlich mit sich sein und nicht einfach Dinge, die eigentlich aus der Jahiliyya stammen, mit der Farbe von Islam übertünchen, um sich selbst einzureden, dass das ja Teil des Islam wäre. Nein, da soll man ehrlich sein und auch Sachen, die mit dem Islam nicht zu vereinen sind oder nicht dem islamischen Geist entsprechen, auch versuchen abzulegen. So wie die Sahaba sich von Grund auf änderten und wirklich eine völlig neue Kultur annahmen, nämlich die Kultur des Islam. Und natürlich gibt es trotzdem Dinge, die sind neutral, ja, die kann man übernehmen, auch aus seiner eigenen Kultur oder Erziehung, wie bestimmte Nahrung oder bestimmte Art und Weise Tee zu trinken oder andere Dinge. Das ist natürlich okay, aber man sollte natürlich trotzdem ein kritisches Auge darauf behalten. Besonders was die Charaktereigenschaften angeht. Ja, besonders die Charaktereigenschaften. Zum Beispiel, wenn man in einer bestimmten Gegend aufgewachsen ist, mag es sein, dass man vielleicht eher zur Schüchternheit tendiert. Oder in einer anderen Gegend eher zu Freimütigkeit. Oder in einer anderen Gegend eher zu Unterwürfigkeit zu Älteren. In einer anderen Gegend gibt es überhaupt keine Unterwürfigkeit zu Älteren. Ja, das haben wir zum Beispiel eher das Problem. Ja, und diese Dinge sollte man halt wirklich mit offenem Auge beobachten. وليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. Und doch wenn ihr von Arafat hergeströmt seid, dann gedenkt Allahs bei der geschützten Kultstätte. und gedenkt seiner, wie er euch recht geleitet hat, obwohl ihr vor dem wahrlich zu den Irregehenden gehörtet. Das haben wir gerade auch besprochen bei der Besprechung von Hajj, am 9. Dhul-Hijjah, am Tag von Arafah. Und Afada heißt eigentlich, wenn Wasser von einer Stelle runterströmt. Ja, und weil am Tag von Arafah, nach dem Sonnenuntergang, alle Menschen auf einmal losgehen Richtung Muzdalifa, deswegen wird dafür Fa'idha Afattum, wenn ihr herbeigeströmt seid von Arafat, dann, wie soll man dann bei Mash'ar al-Haram sich benehmen? Faskurullaha, Allahs Gedenken. Ja, macht euren Handel und macht alles nebenbei, aber gedenkt Allah bei dieser heiligen Kultstätte. Waskuruhu kama hadakum, und gedenkt seiner, so wie er euch recht leitete. Das, wo waren wir vorher? Wer waren wir vorher? Jeder soll über sich auch selber nachdenken, dass wo er vorher sich befunden hat und wie Allah ihm die Rechtleitung schenkte. وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِينَ, und wahrlich, ihr wart doch davor von den Irregehenden. Nicht wahrlich, und ihr wart davor von den Irregehenden. Also was für eine große Barmherzigkeit, da steht man da bei Mash'ar al-Haram und darf Allah dienen mit dieser großen Ibadah von Hajj. Man darf seiner gedenken, und wenn Allah gewollt hätte, wäre man immer noch von den Irregehenden. Was für eine große Barmherzigkeit, dass man überhaupt das Wort Allahs vernehmen darf, dass man unter diesen betenden, unter diesen Ibadah machenden Menschen sich befinden darf und nicht zu den Aber- und Abermillionen Menschen gehört, die noch nie über Allah auch nur nachgedacht haben und somit die größte Chance ihres Lebens verpassen, sich die Zufriedenheit Allahs zu erwerben. Und besonders wenn man das auf die Sahaba, die Gefährten des Propheten sallam, bezieht, dass wo waren sie vorher? Araber der Jahiliyyah, weder weltliche Macht noch religiöse sowieso nicht, und waren in Götzendienst und schlechter Kultur von Glücksspiel und Wein und was weiß ich nicht alles, waren sie am Ertrinken, und Allah hob sie daraus hervor und erhob sie zum Status von Gefährten des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und Allah möge uns auch erheben aus unserer Dunkelheit und zu dem Licht führen, das Al-Islam ist, und dass wir auch seiner gedenken, wie er uns recht leitete, und diese Dankbarkeit wirklich im Herzen auch spüren. Wenn ihr also alle herbeigeströmt seid, Mekka, Arafah verlassen habt, also das ist quasi nach dem Wukuf Arafah, nach dem Stehen bei Arafah, dann sind wir jetzt bei Muzdalifa, bei Mash'ar al-Haram, dann gedenkt seiner, wie er euch recht leitete. Das kann auch heißen, wenn man Kama, wie er, das so liest, dass wie er euch recht leitete, dass man nach Allahs Regeln ihm gedenkt. Also gedenkt seiner, wie er euch recht leitete, also wie er euch gezeigt hat, und nicht eigene neue Wege dafür erfinden, wie man Allahs gedenken kann. Sondern mit anderen Worten, nach der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam, nach dem Allah gefälligen Art und Weise, Allah dienen und seiner gedenken. In Ahmed finden wir ein Hadith, Musnad Ahmed, dass Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sagte, Al-Hajju Arafa Salatan. Er sagte, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, das Hajj ist Arafa dreimal. Al-Hajju Arafa, Al-Hajju Arafa, Al-Hajju Arafa. Dreimal sagte er das, dass also Hajj ist, am Tag von Arafa da zu stehen. Wer das verpasst hat, mit anderen Worten, hat Hajj verpasst. Dann sagt er, فَمَنْ أَدْرَكَ عَرَفَةً قَبْلَ أَنْ يَطْلُعَ الْفَجْرِ, dass wer Arafa erfasst, also dorthin gelangt, bevor Fajr, so hat er diesen Tag erfasst. Und die Tage von Mina sind drei. فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ, und wer sich beeilt in zwei Tagen, فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ, so ist auf ihn keine Sünde. وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ, und wer verlängert oder verspätet, also die ganzen drei Tage bleibt, diese Ayyam al-Tashriq, das haben wir vorhin besprochen, so ist auf ihn auch keine Sünde. Also ist beides okay, solange aber eine gewisse Basis gegeben ist, nämlich die Basis von Taqwa, von Gottesfurcht. Warum wird das Arafa genannt? Da gibt es verschiedene Erklärungen, die wir in Ibn Kathir auch unter anderem nachlesen können. Das eine, dass als Ibrahim a.s. von Jibril die Rituale von Hajj erlernte, dann sagte Jibril am Ende zu ihm, dass hast du sie erfasst? Kennst du sie nun? Arafta? Also kennst du jetzt die Rituale? Und Ibrahim a.s. antwortete, Araftu, ich habe sie jetzt gelernt, ich kenne sie jetzt. Und darum, daher abgeleitet dann der Name Arafa. Ibn Abbas radiallahu anhu beschreibt eine Tradition der Jahiliyyah, dass die Leute in der Jahiliyyah, die machten ja auch schon Hajj, das haben wir einige Male schon gesagt, sie würden Arafat verlassen, wenn die Sonne auf der Bergspitze war, also wenn die Sonne noch hoch stand, so vielleicht Mittagszeit um, Mittag, Nachmittag. Doch Rasulullah mit seiner Sunna zeigte er uns, dass er bis Sonnenuntergang blieb. Und dann stand er in Muzdalifa und betete dort, blieb dort bis Fajr und dann weiter, das haben wir schon besprochen, wie es dann weiter mit den Ritualen vor sich ging. Dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, tabdakh fadlan lamina ad-dallin thumma afidu min haythu afadu an-nas wastaghfirullah inna Allaha ghafurur rahim. Subhanallah. Hierauf strömt weiter, woher die anderen Menschen weiterströmen. Ja, weil das ist ja eine ganze Masse von Menschen, die alle wirklich wie ausgegossenes Wasser alle in eine Richtung strömen. Deswegen das Wort afada, nicht, hier ist nicht gesagt, dann geht dorthin, wo die anderen Menschen hingehen, sondern alle zusammen sollen in eine Richtung gehen. Dann strömt weiter, woher die anderen Menschen weiterströmen und bittet Allah um Vergebung. Allah ist allvergebend und barmherzig. Warum wird das nochmal extra erwähnt? Das ist auch eine Tradition der Jahiliyya, die hier korrigiert wird. Aisha radiallahu anha überliefert, dass die Araber der Jahiliyya machten statt Arafa schon Muzdalifa-Wukuf. Also statt am Tag von Arafa bei Arafa zu stehen und dort Dua zu machen, machten sie genau das bei Muzdalifa, also quasi an einem anderen Ort. Und sie gingen von dort schon zurück. Also sie gingen gar nicht bis nach Arafa, sondern blieben Muzdalifa stehen und gingen von dort auch dann schon zurück. Und warum? Es war gegen ihre Ehre, mit dem gemeinen Volk bei Arafa mitzustehen. Und sie wollten was Besonderes sein und nicht mit dem gemeinen Volk dort gemeinsam stehen. Obwohl Rasulullah dann klarstellte, Al-Hajju Arafa. Wer Hajj machen will, der muss Arafa dort sich befinden, dort stehen. Und das wird hier also korrigiert, dass nein, geht und strömt von dort weiter, von wo alle Menschen strömen, nämlich kommt von Arafa, geht erstmal zu Arafa, dann kommt von Arafa zurück und dann geht erst nach Muzdalifa. In Ibn Kathir wird das genau beschrieben, dass die Quraysh, und das war eine diese Elite-Stamm von Mekka, also die ganz besonders ehrbaren Führerstamm von Mekka, die Quraysh, sie sagten, dass wir sind die Leute der Stadt von Allah. Also wir sind die Führer, also die Leute, die die Stadt von Allah, Mekka, dieser Stadt dienen, deswegen sind wir was Besonderes. Und deswegen ist Sahih al-Bukhari überliefert Aisha radiallahu anha, dass die Quraysh und ihre Alliierten, also wir wissen, dass die Araber immer ein Stammesleben führten und dass verschiedene Stämme miteinander alliiert waren. Okay? Und die Quraysh hatten also auch ihre Alliierten und diese wurden Al-Hums genannt. Also hatten sogar einen besonderen Namen. Und diese Quraysh und ihre Alliierten pflegten in Muzdalifa zu bleiben, während die restlichen Araber und Hajjis, also die restlichen Pilgerer in Arafa standen und dort Wukuf machten. Als der Islam kam, befahl Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, in Arafa zu stehen und von dort weiterzugehen. Also von Arafa dann zurückzukommen, weiterzugehen nach Muzdalifa. Und in Mustad Ahmed gibt es eine Überlieferung von Jubair bin Mut'im, dass er sagt, ich verlor mein Kamel und ich suchte am Tag von Arafa nach meinem Kamel und ich sah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Arafa stehen. Und ich sagte mir, er ist doch von den Hums und was brachte ihn hierher? Und daher sieht man also, dass es bis dahin eine etablierte Tradition war, dass derjenige, der zu den Quraysh gehört, wie Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ja auch, dass er sich nicht an Arafa aufhalten würde, er würde in Muzdalifa zu finden sein. Und deswegen stellt Allah hier klar, nein, hier geht es ja um Einheit, hier geht es ja darum, dass ihr alle zusammen etwas macht, dass gesellschaftliche Ungleichheiten geebnet werden, dass alle dasselbe machen, egal welche Stellung, welcher Stamm, welche Herkunft jemand hat. Und deswegen strömt von dort, von wo alle Menschen strömen und haltet es nicht gegen eure Ehre, mit den anderen Menschen an einem Ort zu stehen. Und diese Tradition der Jahiliyyah von der Quraysh wurde somit gebrochen. Und was vor allem, nicht nur strömen, weitergehen an einen anderen Ort, wastaghfirullah, und bittet Allah um Vergebung. Das ist etwas so Schönes, dass das sind ja Menschen hier, über die gesprochen wird, die sich ja schon bereits in einer Ibadah befinden. Und nichtsdestotrotz sagt Allah, okay, ihr macht gerade Ibadah und nicht nur irgendeine Ibadah, ihr erfüllt gerade eine Säule des Islam, aber bittet Allah trotzdem um Vergebung. Vergesst nicht dabei, dass ihr trotzdem Allah um Vergebung bitten müsst, und das ist eine der besten Sachen, die man Allah, um die man Allah bitten kann. Rasulullah s.a.w. bat selber Allah täglich mehr als 100 Mal um Vergebung, der Mann, dem alle Sünden vergeben worden waren, die vorigen und die kommenden, alle Verfehlungen vergeben worden waren, der bat Allah um Vergebung. Und inna Allah ghafurur rahim, wahrlich Allah ist allvergebend, allbarmherzig. Also während man Hajj macht, während man schon in Ibadah ist, das Dhikr, Gedenken an Allah, das um Vergebung bitten um Allah, die Taqwa, das alles beibehalten. Diese Dinge sollen die Basis sein für deine Ibadah. Ansonsten sind das leere Riten, die jeder vollziehen kann, die jeder machen kann, wenn dieser Geist, dieser Inhalt von dieser Einstellung nicht gegeben ist. فَإِذَا قَدَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ, und wenn ihr dann eure Riten vollzogen habt, dann gedenkt Allahs, wie ihr eurer Väter gedenkt. Oder mit noch innigerem Gedenken. Schon wieder. Gedenken an Allah. Also wenn ihr dann eure Arkan von Hajj erfüllt habt, wieder die Riten, Rituale gemacht habt alle, dann schon wieder nicht vergessen, Allah zu gedenken. Und zwar wie? كَذِكْرِكُمْ أَبَائِكُمْ, so wie ihr eurer أَبَائَكُمْ, so wie ihr eurer Väter und Vorväter gedenkt. Und das ist wieder eine Tradition der Jahiliyyah-Araber, die hier gebrochen wird und die natürlich auch bei den Muslimen heute bestimmt zu finden ist. Bei den Arabern gab es regelrecht Sitzungen bei Hajj, besonders wenn man die Hajj-Riten erfüllt hatte. Sie veranstalteten Sitzungen von Poesie, und in diesen Sitzungen, wo jemand aufstand und dann eine Rede hielt oder etwas erzählte, wurden auch sehr viel die Vorfahren gepriesen. Zum Beispiel würde einer sagen, mein Vater oder mein Opa oder mein Vorvorvater, der pflegte Arme zu speisen und der hat das gemacht und der hat das gemacht, und man pflegte ihre Taten zu rühmen und ihrer zu gedenken, was man halt für ehrbare Vorväter hatte. Und das war eine regelrechte Tradition bei ihnen geworden. Ibn Abbas radiallahu anhu überliefert, dass in der Jahiliyyah würden die Leute in Hajj sich sammeln und einer würde sprechen, mein Vater speiste die Armen, er half, er gab dir, also er bezahlte das Blutgeld etc. Und ihr einziger Dhikr galt ihren Vorvätern. Und Allah offenbarte dann also, dass gedenkt Allah, wenn ihr eure Riten vollzogen habt, dann gedenkt Allahs, so wie ihr eure Vorväter gedenkt, oder stärker an Gedenken. Und das hier ist kein Vergleich, dass so wie ihr eure Vorväter gedenkt, sondern damit ist eine Ermunterung gemeint. Also gedenkt so viel wie ihr könnt, mindestens so viel wie ihr eure Vorväter gedenken würdet. Und Allah warnt also, dass man sich nicht verliert im Gedenken an das rein Weltliche, sondern an das wirklich Wichtige gedenken soll, nämlich Allah subhanahu wa ta'ala. Und das soll man sich also wirklich, wenn man Hajj macht, wenn man sich dort befindet, soll man sich wirklich ernsthaft, ehrlich fragen, dass wie viel von meinen Gedanken ist jetzt für Allah gewesen und wie viel an Leute oder an andere Dinge. An Essen oder an Einkaufen. Ja? Für uns ist ja auch da ein Einkaufsparadies, endlich mal diese Kleider und all diese schönen Sachen, die man sonst nirgendwo bekommt. Ja, das ist auch alles okay, aber wie viel habe ich Allahs gedacht und wie viel war meine Ibadah, meine Rituale von Dhikrullah durchwirkt und durchlebt? فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. Und von den Menschen, die Hajj machen, gibt es halt einige, und auch ansonsten, auch die nicht Hajj machen, gibt es einige, die Allah auf so eine Art und Weise bitten. Sie sagen, Rabbana atina fid dunya. O Allah, gib uns in dieser Welt. Gib uns Gutes in dieser Welt. Ibn Abbas radiallahu anhu überliefert, dass die Beduinen, die Hajj machen kamen, sie pflegten an Arafat zu stehen und sie pflegten Dua zu machen, die gerade erwähnt wurden. Sie pflegten Dua zu machen nur für das Weltliche. O Allah, mach unser Regenjahr fruchtbar, mache uns, gib uns mehr Kinder, gib uns das, gib uns dies. Aber sie machten ihrer Dua keine Dua, die das Jenseits betraf. Und Allah offenbart also über sie, dass für sie ist im Akhirah kein Teil, kein Anteil. Die kriegen dann auch nichts. Wenn sie um nichts gebeten haben, was Akhirah betrifft, dann wird Allah ihnen auch nichts in dieser Hinsicht geben. Und man macht ja meistens Dua für das, was einem wirklich auch auf dem Herzen liegt. Ja, so ist ja, wenn wir ganz ehrlich sind, dann was äußert sich auf unseren Lippen? Meistens doch das, was eh in unseren Herzen uns Sorge bereitet oder uns betrifft oder uns irgendwie belastet. Und wenn das nur Dunya-Angelegenheiten sind und wir dabei ganz vergessen, dass es hier noch eine andere Welt geben wird, die uns auch besorgen sollte, auch belasten sollte, und wenn unsere einzige Bittgebete, wir sollen Allah um alles bitten, das ist gar keine Frage, wir sollen Allah um jede und alles bitten, auch wenn es eine Kleinigkeit ist, aber unsere Bittgebete sollten nicht nur das Diesseits betreffen und nur, oh Allah, macht, dass ich dieses Kleid bekomme, dass ich diese Job bekomme, dass ich dieses Studium erfüllen kann, etc., etc., nur Dinge, die in diese Welt betreffen, sondern auch dem Jenseits gedenken. Denn Allah spricht hier nicht keine leichte Warnung aus. وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. Im Jenseits hat er dann keinen Anteil. Ja, keine Dua, kein Anteil, keine Sorge, kein Anteil daran. Also wenn du keine Sorge um das Jenseits hast, was Jenseits angeht, bist du völlig unbesorgt, völlig, machst dir gar keine Gedanken darum, dann natürlich wird das auch dementsprechend Konsequenzen haben. Und da kann auch helfen, sich Wissen anzueignen über das Jenseits. Weil klar, wenn man nur Dunya kennt und dann dementsprechend auch nur über Dunya nachdenkt, dann macht man auch nur Dua für das Diesseits. Aber wenn man Akhira kennt, darüber liest, darüber weiß, was einen dort erwarten kann, an Gutem und auch an Schlechtem, dann wird man auch mehr Dua dafür machen. Jetzt zum Beispiel, wenn man ein bestimmtes Land im Fernsehen gesehen hat, die Werbung davon und so, dann wünscht man sich, dorthin zu kommen. Aber wenn man von einem Land noch nie gehört hat, noch nie schöne Bilder davon gesehen hat, dann will man auch nicht dorthin reisen. Ja, also das Wissen macht auch viel aus. Das ändert unser Denken, das ändert unsere Einstellung zu einer Sache. Und man sollte über diese Dinge natürlich auch viel lesen, lernen und darüber sich mehr Gedanken machen.
ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
Und von ihnen, von den Menschen, gibt es auch andere, die sprechen, رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً. O unser Herr, gib uns in dieser Welt Gutes und وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً und auch im Jenseits Gutes وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ und bewahre uns vor der Strafe des Feuers. Und diese Dua ist sehr vorzüglich, die wird uns hier im Koran also beigebracht. Rasulullah ﷺ machte bei Tawaf am meisten diese Dua. Am meisten machte er diese Dua. Anas radiallahu anhu sagt auch, dass wenn Rasulullah s.a.w. diese Dua machte, ließ er nie diese Dua aus. Also wenn er Bittgebete sprach, dann ließ er diese Dua nicht aus. Subhanallah. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Also Gläubige machen Dua für Dunya und für Akhira, und in dieser Dua ist wirklich alles enthalten, worum man überhaupt Dua machen kann. Alle guten Aspekte dieses Lebens und alle guten Aspekte vom nächsten Leben und auch noch Zuflucht von allem Schlechten. Und was kann Gutes in Dunya sein? Wie zum Beispiel Gesundheit, materielle Wohlstand, dass man nicht betteln muss oder andere Dinge erleidet. Dann auch, dass die Familie gut ist. Versorgung von Allah, Wissen von Allah, die Fähigkeit, gute Taten zu tun. Ja, das wird alles bei Ibn Kathir aufgezählt. Also was ist Gutes in Dunya? Auch Wissen von Allah zu bekommen. Dass man zu den Wissenden gehört, dass man von Allah die Fähigkeit, das Gelingen erhält, dass man gute Taten tut. Das ist auch für Hasana in Dunya. Und das Gute im Jenseits ist natürlich die Zufriedenheit Allahs, das Paradies, Schutz vor dem Feuer, leichte Hisab, dass vor Allah steht, dass es leicht gemacht wird. Und Schutz vor dem Feuer heißt natürlich dann automatisch auch, dass man schon in Dunya von Sünden und von Verbotenem geschützt wird und auch vom Zweifelhaften sich eventuell fernhält. Al-Qasim bin Abdurrahman, der wird in Ibn Kathir zitiert, der sagt, dass wer ein dankbares Herz hat, eine gedenkende Zunge, einen geduldigen Körper, der hat Gutes im Leben und Gutes in Akhira und Schutz vor dem Feuer. Subhanallah. Dann in Ahmed wird eine Überlieferung zitiert, dass Anas radiallahu anhu sagte, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam besuchte einen Muslim, der sehr schwach geworden war, so schwach wie ein kleiner Vogel, wie ein kleiner kranker Vogel. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sagte zu ihm, hast du davor Dua gemacht zu Allah? Also pflegtest du Dua zu machen zu Allah? Und er sagte, ja, ich pflegte zu sagen, oh Allah,
die Strafe, die du für mich im Jenseits aufbewahrt hast, also die du mir im Jenseits geben willst, gib sie mir schon in diesem Leben. Rasulullah sagte daraufhin, Subhanallah, preis sei Allah, wer kann das ertragen? Also wer kann das ertragen, dass Allah ihm die Strafe gibt, die er im Jenseits geben wollte? Du hättest sagen sollen, Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azab an-nar. Du hättest lieber diese Dua machen sollen, gib uns Gutes in dieser Welt und in der nächsten Welt und bewahre uns vor der Strafe im Feuer. Und dann wird gesagt, der Mann begann diese Dua zu machen und er wurde geheilt. Subhanallah. Das ist ein Hadith von Ahmed. Ja, also wir sollen Allah um Gutes bitten, auf der ganzen Linie, und nicht auch sagen, das ist auch nicht Frömmigkeit, dass man also Allah freiwillig quasi schon um Bestrafung bittet oder freiwillig um Prüfungen bittet. Wenn die Prüfung kommt, dann soll man standhaft sein, aber im Vornherein soll man nicht darum bitten, sondern Allah immer um Afia, um Gutes, um Hasana in Dunya und in Akhira bitten und vor Schutz des Feuers bitten. Ja, so stark ist keiner, dass er selber von sich behaupten kann, dass ich werde das schon aushalten. Allah möge uns beschützen. أولئك لهم über solche, die eine solche Dua also sprechen, أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. Und für solche oder jene, die diese Dua also sprechen, gibt es einen Anteil an dem, was sie verdient haben. Und Allah ist schnell im Abrechnen. Also für sie gibt es dann das Gute, was sie verdient haben, werden sie in der Form von Belohnung zurückbekommen. Und Allah ist schnell in der Abrechnung. Also Allah berechnet schnell, also er braucht gar keine Zeit dafür, die Taten, die wir getan haben, was deren Belohnung, was deren Entgeltung, was sie sein wird für uns. وَذْكُرُ اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ. Und gedenkt Allah während einer bestimmten Anzahl von Tagen. Wer sich jedoch in 2 Tagen mit dem Ausbruch beeilt, den trifft keine Sünde. Und wer länger bleibt, den trifft keine Sünde. Das gilt für den, der gottesfürchtig ist. Fürchtet Allah und wisst, dass ihr zu ihm versammelt werdet. Subhanallah. Wieder, waskurullah, wieder Dhikr. Und zwar jetzt wann? Fi ayyamin ma'adudat, das heißt wörtlich die abgezählten Tage. Ja, weil sie nur einmal im Leben sind und wirklich abgezählt 1, 2, 3 Tage sind. Und zwar sind das die ayyamu tashriq. Das sind diese 11., 12. und 13. von Dhul-Hijjah, die man in Mina verbringt. Ibn Abbas sagt, das sind die gezählten Tage, sind Ayyam al-Tashriq, die 11., 12., 13. von Dhul-Hajj. Die Ayyam al-Ma'lumat sind die ersten 10 Tage von Dhul-Hijjah. Und in diesen soll man auch schon wieder, obwohl man schon alle Rituale gemacht hat, man hat sie schon rasiert, man hat schon eigentlich alle großen Riten schon erledigt, trotzdem nicht vergessen, Dhikrullah, Waskurullah. Das ist die Basis von der gesamten Hajj, Allah zu gedenken und Takbir auch zu machen, in diesen Tagen auch viel Takbir zu machen. Einem Hadith von Ahmed heißt es, dass hier Rasulullah s.a.w. sagte, der Tag von Arafah und der Tag des Opferns, wo Ayyamu Tashriq und die Tage von Tashriq sind unser Fest, Ahlul Islam, die Leute des Islam. Und sie sind die Tage vom Essen und Trinken. Also die Tage von Tashriq, diese 11., 12., 13. sind die Tage von Essen und Trinken und in einem anderen Hadith wa dhikrillah und die Tage von Gedenken an Allah. Und Rasulullah hat sein Gebot auch im normalen Fall, dass man diese Tage nicht fasten sollte. Weil das sind die Festtage, die soll man mit Essen, Trinken und natürlich dhikrillah verbringen, und fasten sollte man einen anderen Termin verschieben. Und dann wird nochmal diese Erlaubnis oder diese Sache erlaubt. فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ, wer also nur 11. und 12. Tag bleibt, wer sich beeilt und dann abreist oder dann Mina verlässt, فَلَا إِسْمَ عَلَيْهِ, keine Sünde auf ihn. وَمَنْ تَأَخَّرَ, und wer verzögert, also auch noch den 13. bleibt, in Mina verbringt, فَلَا إِسْمَ عَلَيْهِ, so ist auf ihn auch keine Sünde. لِمَنِ اتَّقَى, für den, der gottesfürchtig ist. Also die Basis ist wieder Gottesfurcht, nicht die Anzahl der Tage. Ob jetzt 1, 2 Tage oder 1, 2, 3 Tage, solange die Basis von beiden verbleiben, ob man 2 oder 3 Tage bleibt, die Gottesfurcht ist, ist beides okay und akzeptabel. وَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ, und fürchtet Allah und wisst, dass ihr wahrlich zu ihm versammelt werdet. Also es kommt ein Tag, wo alle Menschen, so wie sie am Tag von Arafah alle auf einmal stehen, in der glühenden Hitze in einer Masse von Menschen mit Hunger und mit fern von zu Hause und dort stehen und eigentlich die ganze Zeit nur mit Dua verbringen, so wird auch ein Tag kommen, der Tag der Auferstehung, wo alle Menschen genauso in einer Masse vor Allah stehen werden, auch in Hitze, auch hilflos, und das wird der Tag der Versammlung sein, wo Allah die Menschen befragen wird nach ihren Taten. Das ist vor allem eine große Weisheit von Hajj, dieses Gedenken an den Tag der Auferstehung, weil da sind viele Ähnlichkeiten, dass man sich auch wie ein Einer unter vielen fühlt, dass man in einer Masse vor Allah steht und viele andere Sachen, die auch parallel sind. Und die Basis von all diesem also wieder Taqwa und Dhikrullah, Gottesfurcht und Gedenken an Allah. Und wenn diese beiden gegeben sind, dann sind auch die Rituale das, was sie eigentlich sein sollen und nicht nur einfach leere Regeln, denen man einfach, so wie die Araber der Jahiliyyah auch, einfach hinterhergeht, weil sie halt Teil der Tradition sind. Und all das aushalten, also das Stehen am Tag von Arafah, Opfern, hin und her gehen, das sind auch nicht, die Orte sind auch nicht so nah beieinander, hin und her gehen, Hitze ertragen, die Masse ertragen, alles Mögliche an Leuten ertragen, mit denen man im Normalfall vielleicht nie auch nur zwei Worte sprechen würde, das alles und dabei kein Didal, kein Versuch, kein Streiten, kein Beschimpfen, also in jeder Hinsicht Sabr, Kontrolle, sich zurückhalten zu üben, das ist der eigentliche Sinn von Hajj. Das ist diese eigentliche Übung. Und wenn jeder Muslim einmal im Leben diese Trainingslager durchleben würde, dann würde das bestimmt auch einiges vom Charakter der Ummah erfüllen. Aber weil das Wissen über die Hajj auch so wenig ist und wenig verbreitet ist und eigentlich meistens nur noch leere Rituale vollzogen werden, so wie wir unsere Gebete auch in einem leeren Ritual erledigen, so wird auch Hajj leider in einem leeren Ritual einfach erledigt. Im Gegenteil, ist sogar meistens jetzt der Ort, wo am meisten gestritten wird, wo am meisten geklaut wird, wo am meisten schlechte Sachen passieren. Und das repräsentiert natürlich den Zustand auch der Umma von Muhammad sallallahu alaihi wasallam, in dem Zustand, wie sie sich zurzeit befindet. Dass das alles, was an Hajj zusammenkommt, ist repräsentativ für den Zustand, in dem wir uns gerade befinden. Und jeder, der Hajj gemacht hat, weiß, was für Probleme dort auftauchen können. Und die einzige Lösung ist, das Wissen darüber zu verbreiten, Taqwa in den Menschen zu erregen, erstmal in uns selber und dann in den Menschen zu erregen, das richtige Verständnis dieser Rituale zu erwecken, durch Lehre und durch Gottesfurcht und durch das Gedenken an Allah. Und Allah möge uns alle beschützen und uns helfen und uns eine Hajj Mabrur, eine vollkommene Hajj schenken und uns daran gedenken lassen, dass wir irgendwann vor Allah, so wie am Tag von Arafah, so wie bei Hajj, alle zusammenkommen, genauso irgendwann auch alle Menschen vor Allah zusammenkommen werden. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilayk.